The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember.
On another love, will my tears be used all? On another love, oh, my tears have been used all on another love, oh, my tears have been used all.
Another Love heißt dieser Song. Tom O'Dell ist der Mann, der diese Ballade singt. Genau genommen hat er sie vor 10 Jahren schon aufgenommen.
And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hands been broken.
Aber jetzt wird dieses Lied über Liebe und Frustration zur musikalischen Hymne der iranischen Protestbewegung. O'Dell besingt einen Kampf ohne Gewalt und nur mit Worten. Und genau das inspiriert die Demonstranten in Teheran, die das Lied als Hymne gegen das autoritäre iranische Regime einsetzen. Frauen schneiden sich die Haare ab, um zu protestieren. Und all das wird gezeigt auf den Videos und es wird unterlegt mit O'Dells dramatischen Klavierklängen. Das Phänomen, dass Menschen ihrer Revolution einen Song geben, das ist nicht neu. Jede Bewegung, jede politische Bewegung hat ihren Soundtrack. Revolution und Rhythmus gehören ganz erkennbar zusammen. Unvergessen ist doch hierzulande Marius Müller-Westernhagen und sein Begleitlied, wenn man so möchte, zur Wiedervereinigung, Freiheit. Na was denn sonst?
Die Verträge sind gewahrt und es wurde viel gelacht und was Süßes zum Dessert.
Der Song war dabei ursprünglich gar nicht als Lied zur Wiedervereinigung gedacht. Westernhagen veröffentlichte Freiheit 1987, also deutlich vor dem Mauerfall.
Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt.
Wie Westernhagen selbst später mal sagte, glaubte er damals gar nicht an die deutsche Einheit. Im Gegenteil, er ging von einer weiteren Koexistenz, wie man damals sagte, der beiden Staaten aus, so wie die meisten Deutschen. Bis zum 9. November 1989 und der historischen Pressekonferenz von SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski. Es ging damals um die Reisefreiheit.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.
Da passte Westernhagens Freiheit plötzlich wunderbar. Es war das Lied zu den stillen Revolutionären auf dem Alexanderplatz, die genau das forderten, wie hier Jan-Josef Liefers, der junge Filmstudent und heutige Tatortkommissar.
Wir sollten darauf achten und uns verwahren gegen mögliche Versuche von Partei- und Staatsfunktionären, jetzt oder zukünftig, Demonstrationen und Proteste von Menschen unseres Landes für ihre Selbstdarstellung zu benutzen.
Die 1989 in Dortmund eingespielte Live-Version wurde also schlagartig zur Hymne der neuen deutsch-deutschen Einigkeit. Der Wandel ergriff bekanntermaßen nicht nur Deutschland, sondern auch die Sowjetunion. Die Zeiten der atomaren Drohkulisse waren vorbei, der eiserne Käfig aufgebrochen. und Gorbatschows Reformpolitik von Glasnost und Perestroika markierten einen neuen Kurs der UdSSR.
Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь.
Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.
А тот, кто воспринимает импульсы
und жизни, der die vom Leben ausgehenden Impulse, von der Gesellschaft ausgehenden Impulse aufgreift und dementsprechend seine Politik gestaltet, der dürfte keine Angst vor Schwierigkeiten haben. Das ist eine normale Erscheinung.
In dieser Zeit traten die Scorpions aus Hannover vor 260.000 Menschen in Moskau auf. Sie spielten zusammen mit britischen, amerikanischen und auch russischen Künstlern und wurden Zeuge eines neuen, eines demokratischen Lebensgefühls. Sie spürten früher als andere den Wind der Veränderung. Die Eindrücke, die sie in Moskau damals sammelten, verewigten sie in diesem Song. Sie schufen damit einen Welthit, der den Aufbruch in neue Zeiten voller Optimismus beschrieb.
Follow the Moskau. Down to Gorky Park, listening to the wind of change.
Ein Song, der nicht nur damals, sondern auch heute gewissermaßen ein Leitlied für die friedlichen Revolutionen weltweit darstellt. Auch deshalb ist der Song der Scorpions der erfolgreichste Song einer deutschen Band aller Zeiten. Der Revolutionssong ist heute genauso ein Genre wie das Weihnachtslied oder der Sommerhit.
Don't you know, talking about a revolution, it sounds.
Dass ein Revolutionslied auch zum Evergreen werden kann, das erfuhr Tracy Chapman.
Don't you know, talking about a revolution, it sounds.
Sie spielte 1988 ihren Song Talking About a Revolution. Bei einem Benefizkonzert war das im Wembley Stadion und Tracy Chapman wurde über Nacht zum Weltstar.
Don't you know, you're talking about a revolution, it sounds. Don't you know, you're talking about a revolution, it sounds.
Die Message der jungen Frau könnte kaum klarer sein. Arbeiterklasse, erhebe dich. Und genau deshalb vereinte Chapman 20 Jahre später plötzlich die unruhig gewordenen Tunesier auf den Straßen während des arabischen Frühlings.
Am 17. Dezember 2010 löste ein Gemüsehändler in der tunesischen Kleinstadt Sidi Bouzid eine Revolution aus, die die gesamte arabische Welt verändern sollte.
Nach der Selbstverbrennung eines tunesischen Gemüsehändlers, 2010 war das, gingen viele auf die Straße. Sie demonstrierten gegen die korrupte Regierung ihres Landes. Sie sehnten sich nach einem Leben wie im Westen. Auch deshalb spielten tunesische Radiostationen, die sich schnell mit der Straße solidarisierten, den Song der Amerikanerin rauf und runter.
Yes, finally the tables are starting to turn. We're talking about a revolution. Oh, no.
Wir lernen. Eine Veränderung kommt selten allein. Das Lied ist der Vorbote des kommenden Umbruchs. Das Lied stimuliert, es befeuert, es transportiert Gedanken und Gefühle. Oder anders gesagt, erst tanzen die Menschen und dann die Verhältnisse. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Katja Diehl ist Aktivistin für eine tiefgreifende Mobilitätswende, die alles Mögliche verändern soll, aber in erster Linie unser aller Verhalten.
Dass der Verkehrsbereich sogar noch steigende Emissionen hat, hätten Sie mich das vor 5 Jahren gefragt, Herr Steingart, hätte ich gesagt, nie im Leben, die Technik wird es doch richten. Aber das passiert ja gerade.
Unsere Börsenexpertin in New York und in Frankfurt erklären den neuesten Konjunkturbericht der Fed und die nächsten Schritte der EZB in Frankfurt. Außerdem, wir sprechen über das unverrückbare Weltbild der Alice Schwarzer. Und wir ehren ein Stück urfranzösischer Kultur, das Baguette. Ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. So hat das der glücklose Kaiser Wilhelm II. Vor über 100 Jahren prophezeit und sich damit zum Gespött der Nachwelt gemacht. In Zeiten von Verkehrswende und Kampf gegen Klimawandel hoffen viele Aktivisten, dass der alte Wilhelm doch noch verspätet richtig liegt und zumindest das benzinbetriebene Auto bald wieder verschwindet. Der Verbrenner-SUV gilt als antiquiert, selbst wenn er gerade frisch aus der Werkshalle kommt. Katja Diehl ist Autorin, Aktivistin und mit dem Projekt She Drives Mobility will sie eine nachhaltige Mobilitätswende nach vorne bringen. Ihr Buch trägt den Titel Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt. Für Katja Diehl startet die Mobilitätswende nicht auf der Straße und auch nicht in der Autofabrik von Tesla, sondern bei uns, bei Ihnen und bei mir im Kopf. Aber genau das wird sie uns jetzt selbst erklären. Einen schönen guten Morgen, Katja Diehl.
Ja, schönen guten Morgen.
Die meisten Menschen, Frau Diehl, die ich kenne, die wollen den Stau loswerden. Sie wollen gleich das ganze Auto loswerden. Warum das denn?
Das ganze Auto will ich gar nicht loswerden. Ich möchte nur ermöglichen, dass man auch ohne eigenes Auto vielleicht besser mobil sein kann. Da ist immer noch Auto enthalten. Aber ich glaube, wir hätten jetzt den richtigen Zeitpunkt für das sogenannte Peak Car, also jetzt wieder abbauen, von 49 Millionen Autos runterzukommen auf eine normale Art und Weise.
Sie beschreiben ja viele Nachteile, die das Automobil in den Städten mit sich gebracht hat, auch die Verknappung von Wohn- und Lebensraum. Sagen Sie nochmal, was sind aus Ihrer Sicht, sagen wir, die wichtigsten 2, 3 Punkte, die das Automobil in seiner heutigen Verbreitungsform so prekär machen für Sie?
Ja, das Fantastische an diesem Wort Automobil ist ja eigentlich, dass es mobil enthält. Das deutsche Pkw, der deutsche Personenkraftwagen, steht aber meistens. 45 Minuten am Tag wird er bewegt, meist mit einer Person an Bord und ansonsten steht er rum. In den dörflichen Strukturen vielleicht sogar auf dem eigenen Grund, in der Stadt aber meistens im öffentlichen Raum. Das gibt es erst seit Ende der 60er Jahre, dass man das darf. Da hat sich jemand ganz durchgeklagt durch alle Instanzen. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Es ist nicht mobil und Mobilität, sondern viel auch rumstehen. Und die andere Sache ist natürlich auch, dass wir da in ein System geraten sind, was sehr viele Privilegien erhalten hat. Also hier bei mir in Hamburg-Eimsbüttel, da machen manche eine 8. Tour um den Hausblock, um vor der eigenen Haustür zu parken. Darauf gibt es kein Recht, aber gefühlt ist das okay.
Verstehe. Sie sprechen ja auch von der Autokratie. Erklären Sie den Begriff. Der wird ja normalerweise für Diktaturen gebraucht. Wollen Sie sagen, das Auto diktiert uns unsere heutige Lebensform?
Auf jeden Fall den Menschen, die nicht mit dem Auto unterwegs sein können. Das sind in Deutschland 13 Millionen Erwachsene. 13 Millionen Kinder sind zu jung für einen Führerschein. Also 26 Millionen Menschen haben zumindest keinen Zugriff auf eigene selbstbestimmte Automobilität. Und wenn ich als radfahrende Person mich hier in Hamburg bewege, dann habe ich sehr oft das Gefühl, dass ich nicht die Wichtigere bin, wenn mich Menschen im Auto überholen, die eigentlich ja auch 1,50 Meter Abstand zu mir halten müssten. Das geben unsere städtischen Räume aber nicht mehr her, weil es einfach zu eng geworden ist. Die Autos werden ja auch immer größer. Deswegen ist es natürlich mit dem Augenzwinkern gemeint, Autokratie, weil da Auto auch drinsteckt. Ich hätte gerne wieder Demokratie auf der Straße und Gleichberechtigung. Mir ist einfach wichtig, dass Menschen, die nicht Auto fahren wollen, ein gutes Leben in Deutschland haben. De facto in manchen Landkreisen von, ich sage jetzt mal Mecklenburg-Vorpommern, hätten sie sich 3 Monate mit dem 9-Euro-Ticket winkend hinstellen können. Da fährt halt kein Bus. Und da würde ich gerne Alternativen schaffen, gerade auch in einer überalternden Gesellschaft.
Also bleiben noch Autos übrig oder nicht? In Ihrem Buch fand ich den Satz, das beste Auto ist das, das nicht mehr gebaut werden muss. Das beste Auto ist das, was abgeschafft wird.
Das sage ich auch so und da stehe ich auch zu. Wir haben ja 49 Millionen Pkw und wenn wir auf den Pariser Klimavertrag schauen und auf die Aufgaben, die wir da auch vertraglich zugesichert haben, dann haben wir aktuell das Problem, dass der Verkehrssektor steigende Emissionen hat und wir haben das Problem, dass im Verkehrssektor 61% der CO2-Emissionen vom Auto kommen. Und da schleichen wir so ein bisschen rum wie die Katze um den heißen Brei. Da müssen wir ran. Ich will niemandem das Auto wegnehmen, der wirklich darauf angewiesen ist. Ich will aber auch nicht 49 Millionen Pkw elektrifizieren, sondern da eine Irritation reinbringen, brauchst du dieses Auto sofort. Weil es kann nicht sein, dass jeder das Auto braucht, bei der Statistik, die ich schon genannt habe, von 45 Minuten am Tag in der Nutzung durchschnittlich.
Und Sie machen auch eine interessante Rechnung auf, dass wenn wir diesen Parkraum, der die meiste Zeit ja einfach mit einem Stück Blech und ein bisschen Elektronik vollgestellt ist, für die Städteplanung, sprich für Kinderzimmer oder Wohnzimmer, Arbeitszimmer nutzen könnten, hätten wir praktisch alle Platzprobleme gelöst, richtig?
Ja, es ist vor allen Dingen auch richtig, was Sie sagen, auch im Hinblick auf Klimaresilienz der Städte. Ne? Das ist ja etwas, wo wir auf einem Pfad jetzt sind. Wir müssen natürlich dekarbonisieren, also CO2 auf Null bringen. Wir müssen aber auch gleichzeitig die Städte klimaresilient gegen Hitze, gegen Großwetterereignisse machen. Und wenn Sie da die versiegelten Flächen sehen, die durch das Auto kommen, die Parkplätze, wo wir sie abstellen, das ist nicht gut für eine Stadt. Wir brauchen wieder Flächen, wo Wasser versickern kann. Wir brauchen wieder Flächen, wo Grün angepflanzt wird, also wo wir wieder eigentlich back to future gehen, weil die Städte waren ja mal Begegnungsraum zwischen Menschen, Handelsorte. Das Auto selbst hat ja diese Trennung gebracht zwischen Wohnraum, Arbeitsraum und Erholungsraum. Das war ja vor dem Auto alles fußläufig erreichbar.
Weil Sie wahrscheinlich ja recht haben, gibt es eine Vision bei der Autofirma Audi, dass dieser Individualverkehr und auch der Busverkehr irgendwann wieder von den Straßen verschwindet und unter die Erde wandert, da wo jetzt auch die U-Bahnen sind, in den Großstädten zumindest. Ist das für Sie eine akzeptable Vision, dass die Autos unter uns brummen?
Hoffentlich brummen sie nicht mehr, sondern sie sirren, weil sie elektrisch betrieben sind.
Ja.
Aber ich würde sagen, in der Interrail-Tour, die ich dieses Jahr gemacht habe, ich war in Paris, Barcelona und all den Städten, die halt schon ehrlich gesagt einen ganz schön großen Vorsprung gegenüber unseren deutschen Städten haben, da habe ich solche Tunnel auch nicht gesehen. Es war trotzdem besser. Wir müssen einfach in die Flächengerechtigkeit zurück. Also aktuell, das Auto ist ja kein Produkt, was einen Markt hat, weil es sehr, sehr exklusiv auf eigenen Wegen fährt. Da müssen wir hinschauen. Abgestelltes Blech, also die Autos, die geparkt sind, die können vielleicht in Quartiersgaragen geparkt werden, sodass man auch mal 400 Meter zum Auto geht. Vor der Haustür möchte ich die nicht mehr stehen haben. Ich möchte wieder das Gefühl von dem Raum zwischen den Häusern, Kinder vor der Tür spielen sehen. Und das ist für mich eine Vision, die ein bisschen besser klingt, als jetzt nochmal Tunnel zu bauen.
Ja, ich glaube ja schon, dass Sie einen Punkt haben, dass so wie es ist nicht bleiben kann. Das macht weder die Autofahrer glücklich und die anderen Millionen, von denen Sie sprachen, schon gar nicht. In den Innenstädten undenkbar mit Kindern, auch für Kinder allein sich zu bewegen. Ich bin trotzdem noch bei der Suche nach der Lösung. Die Politik hat uns so viele schon versprochen, zum Beispiel die Verlagerung des Gewerbeverkehrs auf die Schiene und es ist nie erfolgt. Wie denken Sie über Politiker und Ihre Versprechungen zur Verkehrspolitik?
Ich finde es ehrlich gesagt mittlerweile eine Sache, die mich ziemlich sprachlos macht, weil wir diesen Pariser Klimavertrag unterzeichnet haben und in Ländern wie Österreich zum Beispiel, wo ich im Beirat der Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bin, da wird das als Führungsinstrument genommen. Da wird gesagt, Österreich möchte zum Zeitpunkt X klimaneutral sein. Welche Probleme haben wir denn? Da wurde das Klimaticket ausgerufen, also eine Flatrate über ganz Österreich inklusive Fernverkehr. Da wurden Nachtzugverbindungen wieder aufgebaut und da wird immer mehr auch investiert. Österreich investiert ungefähr das Doppelte pro Kopf ins Schienensystem. Das sind alles Dinge, wo ich merke, es geht, wenn Menschen diese Ziele ernst nehmen. Dass der Verkehrsbereich sogar noch steigende Emissionen hat, hätten Sie mich das vor 5 Jahren gefragt, Herr Steingart, hätte ich gesagt, nie im Leben, die Technik wird es doch richten. Aber das passiert ja gerade. Und woher kommt das? Weil die Autos immer größer werden. Also der Alltagsbedarf an Mobilität im Auto wird total überschätzt. Man muss immer an die Oma denken, denken, die auf dem Land wohnen und noch einen Küchenschrank braucht. Aber das macht man ja nicht jeden Tag. Und da würde ich gerne eine Verkehrspolitik haben von Bundesebene aus, die da so ein bisschen neue Regeln aufstellt. Die sagt, wir halten euch mobil, wir machen alles, damit ihr mobil bleiben könnt, aber dass ihr auch eine Wahl habt. Denn ich sehe es gerade bei meinen Eltern im ländlichen Raum, im Alter, es wird zum Problem, wenn dann nur alles mit dem Auto funktioniert. Da müssen sie jemanden kennen, den sie um Mobilität bitten können. Und das hat nicht jeder.
Gut, weil der Staat natürlich in dieser Frage große Sprüche macht, aber in Wahrheit ja nicht liefert. Der Busverkehr im ländlichen Raum wurde ausgedünnt und die Bahn ist anhaltend dysfunktional. Über mein gesamtes Leben kann ich nur sagen, die Bahn wird immer unzuverlässiger und nicht besser, was man ja nach Paris und all unseren Erkenntnissen denken sollte, oder?
Ich kann das nur bestätigen. Ich bin auch total überzeugte Bahnfahrerin, schon immer, weil ich die Zeit für mich dann auch nutzen kann. Aber wenn wir schauen, dass wir 1994 44.600 Kilometer Schiene hatten und jetzt sind es 6.000 Kilometer weniger. Und gleichzeitig ist aber der Schienengüterverkehr um 90% gestiegen und der Personenverkehr um 50%. Ich kann nicht gut Excel, aber selbst da kann ich Ihnen sagen, Herr Steingart, da geht was in die falsche Richtung. Also wir sparen an einem System, was eigentlich wachsen muss und soll und es auch tut. Und natürlich haben Sie und ich dann manchmal Bahnerlebnisse, die nicht so schön sind.
Nein, nicht so schön ist untertrieben. Also was sollen wir tun? Sie klingen ja trotzdem ganz zuversichtlich und nicht so verzweifelt, obwohl die Situation auch schon zu Ihrer Lebzeit tatsächlich auf der Straße, auf der Schiene nicht besser geworden ist. Weder für die Umwelt, noch für die Geräuschemissionen, noch für die Stau- und Verweildauer in diesen Blechkisten. Also Sie sind trotzdem aber...
Eine fröhliche Veränderin, auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe den Papa-Humor geerbt, das ist auch immer sehr wichtig. Also wir können eigentlich anfangen konkret im ländlichen Raum. Das Problem, was wir im ländlichen Raum haben, ist oftmals die sogenannte Mobilitätslücke. Wie komme ich zum nächsten Regionalbahnhof, wie komme ich zur nächsten Haltestelle oder auch zu einem Ortszentrum? Da hätte ich die Idee von den sogenannten On-Demand-Rufbus-Systemen. Da könnte zum Beispiel ein Softwareunternehmen die Technik liefern, ein hoffentlich deutscher Autohersteller, ein Fahrzeug, was barrierefrei mit Teilelektronik Antrieb fährt und ein Verkehrsunternehmen könnte den Service erweitern, sodass man mit App oder dem Telefon sagt, in 10 Minuten möchte ich abgeholt werden und dorthin fahren und ich teile mir die Fahrt mit den Menschen, die den ähnlichen Weg haben. Dann könnten wir gucken, die ganzen Dinge, die uns in der Stadt nerven, E-Scooter, Leihradsysteme, sowas aufs Land zu bringen, macht, glaube ich, richtig Spaß, weil man damit auch mit dem E-Scooter, sagt man, so ungefähr 3 Kilometer mit dem Leihrad 5 fahren könnte. Dafür brauchen wir aber auch auf dem Land Radweginfrastruktur. Und zwar nicht nur für TouristInnen, die mal zu Besuch kommen, sondern für die Menschen, die dort leben. Also da ist ganz viel Musik drin. Das braucht einfach das Geld, was wir momentan in den Subventionen vom Auto haben. Und deswegen habe ich gute Laune, weil ich glaube, es fehlt eigentlich nur der politische Wille.
Und der Papa-Humor, der ist von Ihrem Papa?
Ja, von meinem Papa.
Und kann man den lernen?
Ich glaube, da muss man mit meinem Papa groß geworden sein.
Verstehe. Also, das heißt, man muss Ihre Thesen und Ihr Buch zusammen mit dem Papa-Humor denken, zumindest vielleicht gefühlt. Und ich bedanke mich sehr für diesen kleinen Ausflug ganz ohne Auto in die Welt einer neuen Mobilität. Vielen Dank, Frau Diehl.
Danke fürs Gespräch.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da hat in aller Stille unser Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck seinen Namen eine ganz eigene China-Strategie ausarbeiten lassen in seinem Ministerium. Ein brisantes, 100-seitiges Papier ist entstanden, das unser Chefredakteur Michael Bröker in den Händen hält. Und genau der ist jetzt bei mir in der Leitung. Guten Morgen, Mick.
Guten Morgen, Gabor.
Was ist die Kernaussage dieses Papiers?
Ja, ich glaube, Gabor, die Kernaussage ist eine Abkehr von allem, was wir bisher gerade aus dem Wirtschaftsministerium bezüglich China gehört haben. Aus dem fruchtbaren Handelspartner, der zwar seine Macken hatte und immer wieder auch hatte, ist plötzlich ein gefährlicher Rivale geworden. Und das Wirtschaftsministerium warnt auf 100 Seiten im Grunde vor weiteren Geschäften mit China. Es ist ein dokumentierter Misstrauensantrag, der mir hier vorliegt.
Nun ist das eine ja die Analyse, aber gibt es Schlussfolgerungen? Kurz gefragt, was hat das für die Unternehmen, wenn dieses Papier sozusagen im wahren Leben Wirklichkeit wird? Was hat das für die Unternehmen für Konsequenzen?
Das Ganze liest sich, Gabor, wie eine Art Handlungsanleitung für einen Anti-China-Pakt der deutschen Wirtschaft. Es ist ein wirklich besorgniserregendes Dokument, denn so etwas hat man aus dem Bundeswirtschaftsministerium in den letzten Jahrzehnten noch nicht gehört.
Bislang war da ja der Freihandel und nicht der Protektionismus die Marschroute. Aber das heißt dann, Michael, ich will es nochmal verstehen, das heißt dann, dass die ja bisher vom Staat, auch vom Bundeskanzler, geförderten deutsch-chinesischen Beziehungen in ihrer wirtschaftlichen Variante jedenfalls beendet sind.
Völlig richtig, Gabo. Er geht sogar über das hinaus, denn er sagt, politische Flankierung von deutsch-chinesischen Wirtschaftsprojekten soll es nicht mehr geben. Früher war es oft so, dass bei der Unterzeichnung von deutsch-chinesischen Wirtschaftsverträgen oft die Politiker anwesend war. Man schmückte sich mit diesen Deals. Da soll künftig gar keiner mehr anwesend sein. Und im Gegenteil, es soll sogar schwieriger gemacht werden. Chinesische Unternehmen sollen schon in der Vorstufe zum Beispiel bei Aufträgen für kritische Infrastruktur ausgeschlossen werden. All das liest sich wirklich wie eine Abkehr von dem, was uns auch in der deutschen Familienunternehmer, in dem deutschen Mittelstand über viele Jahrzehnte Auskommen und Einkommen gesichert hat. Die deutsche Wirtschaft soll ohne China auskommen und die Politik will kein Handlanger mehr sein für diese Geschäfte.
Die Hauptsache, Robert Habeck weiß, was er da tut. Das hört sich nach einer wirklichen Zeitenwende an. Vielen Dank, Michael, für diese frühe Vorabinformation.
Bitte, Gabor, bis später.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen die Anleger heute vor allem auf einen sehr besonderen Bericht. Welcher das ist, das weiß niemand besser als meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die Fed hat ja gestern ihren neuen Konjunkturbericht vorgelegt. Aber Anne, sag uns, was steht da drin?
Also der Bericht zeigt, dass sich die hohe Inflation und die jetzt steigenden Zinsen negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Nur 5 der 12 Notenbankbezirke melden ein leichtes Wachstum der Wirtschaft. Der Rest spricht von gar keinem Wachstum oder sogar einem leichten Schrumpfen. Es herrsche eine insgesamt angespannte Stimmung mit viel Unsicherheit und Pessimismus mit Blick auf die Zukunft. Wegen der hohen Zinsen gäbe es einen Rückgang bei Auto- und Immobilienkäufen. Der Arbeitsmarkt sei zwar weiterhin stark und obwohl die Inflation immer noch sehr hoch ist, zeichnet sich doch ein langsamer Rückgang der Preissteigerungen ab. Der Konjunkturbericht der Notenbank wird ja immer 2 Wochen vor dem nächsten Notenbanktreffen veröffentlicht. Dass die Wirtschaft jetzt so langsam schwächelt, ist da tatsächlich ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass die Zinserhöhungen der Fed Wirkungen zeigen. Inzwischen geht ein Großteil der Analysten davon aus, dass wir bei der Notenbanksitzung im Dezember nur noch eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkt sehen werden. Diese Annahme wurde gestern auch noch gestützt von neuen Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Der machte auf einer Konferenz deutlich, dass die Notenbank jetzt so langsam damit anfangen wird, bei den Zinserhöhungen auf die Bremse zu treten. Und das könne schon bei dem Notenbanktreffen jetzt im Dezember beginnen. Die Anleger hier an der Wall Street waren echt glücklich über diese Aussagen. Beim Dow Jones stand am Ende ein Plus von 2,2%. Der S&P 500 konnte um 3,1% zulegen und an der Nasdaq ging es um 4,4% nach oben.
Vielen Dank, Anne. Und wir machen direkt weiter mit unserer Kollegin in Frankfurt auf dem Parkett. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Auch die Inflation im Euroraum sinkt auf 10%. Immer noch ganz schön happig. Aber was, Annette, sag uns, bedeutet das für die EZB-Sitzung in diesem Monat?
Der leichte Rückgang der Inflationsrate in der Eurozone dürfte die EZB nun dazu bewegen, die Zinsen nur um 0,5% anzuziehen und nicht um 0,75% wie die beiden vorhergehenden Zinsschritte. Allerdings ist es noch keine Entwarnung. Die Inflation bleibt ja weiterhin viel zu hoch in der Eurozone und auch die Kerninflation ist mit knapp 5% viel zu hoch für den Geschmack der EZB. Das heißt, die EZB wird auch weiter an den Zinsen nach oben drehen. Die Frage ist einfach nur, mit welcher Geschwindigkeit. Und das ist einfach wichtig für die Aktienmärkte, denn die reagieren ja auch verschnupft, je teurer das Geld wird, aber auch für die Rentenmärkte, denn hier reagieren die Renditen ja immer sehr sensibel auf höhere Zinsen von den Notenbanken. Für den Moment sieht es also aus, als würde die EZB ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen bei der Dezember-Sitzung. Allerdings dürfte sie auch anfangen, das milliardenschwere Anleiheportfolio, was sie auf der Bilanz hat, abzuschmelzen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Wenn man sich in seinen Meinungen absolut nicht bewegen kann und will und auf dem ewig Gleichen beharrt, auch wenn die Wirklichkeit sich längst schon verwandelt hat. So zu besichtigen bei Alice Schwarzer. Die Schriftstellerin, Feministin und streitbare Emma-Verlegerin hatte einen denkwürdigen Auftritt in der Sendung von Sandra Maischberger. Im Interview zeigte sie, dass sie beim Thema Ukraine die gleiche Haltung hat wie im April, als sie einen offenen Brief an den Kanzler schrieb. Darin forderte sie keine Waffenlieferungen an die Ukraine. Trotz der eskalierten Situation bleibt sie dabei, wie sie in der Sendung deutlich unterstrich.
Aber mehr denn je. Wir haben ja gerade diese Bilder des Grauens gesehen. Ja. Darum meine ich, wäre Deutschland gut beraten, wenn wir zu einem Klima beitragen, das den Krieg nicht weiter eskaliert, auch dazu beitragen, dass möglichst bald verhandelt wird.
Ja gut, aber wenn man keine Waffen liefert, geht das Grauen richtig los.
Nein.
Alice Schwarzer, die am Samstag in dieser Woche 80 Jahre alt wird, bleibt also bei der alten pazifistischen Haltung einer absoluten Gewaltlosigkeit. Das ist im Prinzip ehrenwert und von Petra Kelly und John Lennon hätte sie dafür auf jeden Fall auch reichlich Applaus bekommen. Auf der anderen Seite aber steht die Kriegsrealität in der Ukraine. Wladimir Putin freut sich über jeden Pazifisten, denn den verspeist er zum Frühstück.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es nicht nur für das deutsche Bier ein Reinheitsgebot gibt, sondern auch ein Reinheitsgebot in Frankreich für das Baguette. Das deutsche Bier ist nur dann echt, wenn es aus Wasser, aus Malz, Hopfen und Hefe gebraut wird. Und sonst darf da gar nichts drin sein. Das Baguette nach französischer Tradition, so die offizielle Bezeichnung, darf nur Weizenmehl, Wasser, Salz und Hefe als Zutaten enthalten. Und es darf nur am Ort der Boulangerie verkauft werden. Da, wo der Bäcker den Teig geknetet, geformt und gebacken hat. Donnerwetter oder wie es bei Louis de Funès heißen würde.
Nein, doch.
Jetzt endlich, und darum sprechen wir heute Morgen darüber, hat die UNESCO das Baguette zum immateriellen Kulturerbe dieser Welt erklärt. Beziehungsweise das Bäckerhandwerk und die Kultur des berühmten Stangenbrots. Wir gratulieren der UNESCO, dieses urfranzösische Brot als Kulturerbe zu würdigen. Und wir wundern uns zugleich, dass es das Chanson als musikalische Kunstform bis heute noch nicht auf diese Liste geschafft hat.
Nein, doch.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Und morgen früh begrüßt Sie an dieser Stelle aus diesem Studio meine Kollegin Chelsea Speaker. Freuen Sie sich drauf, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.